Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Im Fall des vor gut einem Jahr ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi hat ein Gericht in Saudi-Arabien 5 Menschen zum Tode verurteilt. Boeing-Chef Möllenborg tritt zurück und Grünen-Chef Habeck will Flüchtlingskinder von griechischen Inseln nach Deutschland holen. Unsere Themen an diesem Abend. Unser Hintergrund ab 18.40 Uhr blickt heute nach Liberia. Der 2. Oktober 2018, Jamal Khashoggi betritt das saudische Konsulat in Istanbul, um Dokumente für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem wird er nicht mehr gesehen. Inzwischen steht fest, der Journalist und Regimekritiker wurde in den Räumen des Konsulats ermordet. Und zwar auf Anordnung höchster Ebenen in Riad sind sich türkische Ermittler sicher. Nein, sagt heute ein saudisches Gericht, der Mord sei nicht geplant gewesen. Die Entscheidung wurde spontan getroffen. 5 Menschen wurden deshalb zum Tode verurteilt. Isabel Gotowatz berichtet.
Es ist eine Farce, schreibt Agnes Callamard heute bei Twitter. Die UN-Sonderberichterstatterin kritisiert die Urteile aus Riad. Die Killer des Journalisten Jamal Khashoggi seien zwar schuldig, doch die Drahtzieher kämen frei. Das sei der Gegensatz von Gerechtigkeit. 5 Todesurteile, 3 Gefängnisstrafen von insgesamt 24 Jahren. Damit geht der fast ein Jahr dauernde Prozess in Riad zu Ende. Die Verurteilten, sie alle waren laut Gericht entweder direkt an dem Mord des Regierungskritikers beteiligt oder hatten versucht, ihn zu vertuschen. Wer die Schuldigen sind, die jetzt zur Rechenschaft gezogen wurden, bleibt aber noch unter Verschluss.
Das Strafprozesssystem in Artikel 68 verbietet es, die Namen der Verurteilten zu veröffentlichen. Die Urteile sind noch vorläufig und erst wenn sie rechtskräftig sind, wird die Identität der Verurteilten bekannt gegeben,
erklärte der Gerichtssprecher in einem Statement. 2 ranghohe Berater des saudischen Kronprinzes Mohammed bin Salman sind am letzten Prozesstag entlastet worden. Saud al-Qahtani zum Beispiel. Er war einer der engsten Vertrauten des Kronprinzen und sein Medienberater.
Saud al-Qahtani wurde von der Staatsanwaltschaft untersucht und er wurde nicht angeklagt, weil es keine Beweise gegen ihn gab.
Die Vorwürfe gegen ihn wurden fallen gelassen, so der Gerichtssprecher. Auch der frühere Vize-Geheimdienstchef Ahmed al-Assiri wurde freigesprochen. Die saudische Staatsanwaltschaft hatte während der Ermittlungen gesagt, dass al-Assiri die Tötung an Khashoggi auf Anweisung des Medienberaters al-Qahtani beaufsichtigt haben soll. Beide mussten danach ihre Ämter aufgeben. Der Prozess gegen die insgesamt 11 Angeklagten lief fast vollständig im Geheimen ab. Menschenrechtsorganisationen hatten das immer wieder kritisiert. Human Rights Watch sprach von Verschleierung. Amnesty International nennt die Urteile heute Schönfärberei. Viele Fragen bleiben offen, vor allem die Rolle des saudischen Kronprinzen Mohammed. Er hatte zwar die politische Verantwortung für die Tat eingeräumt, den Mord beauftragt oder davon gewusst zu haben, das wies er aber immer wieder von sich, zuletzt in einem US-Interview im September.
Absolut nein. Das war ein abscheuliches Verbrechen. Als ein Führer in Saudi-Arabien übernehme ich aber die volle Verantwortung. Besonders, weil die Tat von Personen ausgeführt wurde, die für die saudische Regierung gearbeitet haben. Das war ein Fehler und ich werde alles unternehmen, um so etwas in Zukunft zu verhindern.
Für die UN-Sonderberichterstatterin Callamard bleibt die juristische Aufarbeitung nicht zufriedenstellend. Nach dem Mord an Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul gibt es für sie nur einen einzigen Verantwortlichen: Saudi-Arabien selbst. Das saudische Außenministerium schrieb heute, Khashoggi möge in Frieden ruhen. Hatice Cengiz, die Verlobte des ermordeten Journalisten, dürften diese Worte auch mehr als ein Jahr nach seinem Tod nicht trösten.
Isabel Gotowatz berichtete. Weil Boeing mit dem 737 MAX einen unsicheren Typen auf den Markt brachte, steckt der US-amerikanische Flugzeughersteller tief in der Krise. 346 Menschen starben bei Abstürzen in Indonesien und Äthiopien und noch immer müssen alle Flieger dieses Musters am Boden bleiben. Boeing-Chef Dennis Möllenberg zieht nun die Konsequenzen. Arthur Landwehr.
Dennis Möllenberg, Chef des Luft- und Raumfahrtunternehmens Boeing, ist zurückgetreten. Dies aber nicht freiwillig, sondern der Vorstand des Konzerns will mit einem Personalwechsel an der Spitze das Vertrauen der Flugaufsichtsbehörde, der Kunden und nicht zuletzt der Aktionäre wiederherstellen. Aufsichtsratschef David Callen soll den Job übernehmen. Seit längerem hatte es Kritik an Muhlenbergs Krisenmanagement gegeben. Seit März darf eines der wichtigsten Flugzeugtypen, die Boeing 737 MAX, nicht mehr fliegen. Grund sind zwei Abstürze mit 346 Toten, für die eine Steuerungsfunktion der Maschinen verantwortlich gemacht wird. Obwohl Boeing dies immer wieder ankündigte, hat die Flugaufsichtsbehörde FAA bisher keine Nachbesserung akzeptiert, um wieder eine Starterlaubnis zu erteilen. Zuletzt gab es sogar warnende Botschaften an Muhlenberg, die FAA bestimme den Zeitplan, nicht Boeing. Vermutet wird, dass sich die Aufsichtsbehörde besonders korrekt zeigt, weil sie in der Vergangenheit den Ruf hatte, Erfüllungsgehilfe Boeings zu sein. Dies auch, als sie die 737 MAX in den USA weiter fliegen ließ, als schon die meisten Länder der Erde Flugverbot erteilt hatten. Muhlenberg wird vorgeworfen, wenig Fingerspitzengefühl für öffentliche Wirkung und damit das Image von Boeing zu besitzen.
Soweit Arthur Landwehr. Macrons Angebot, auf seine Präsidentenpension zu verzichten, hilft nicht. In Frankreich gehen die Streiks unvermindert weiter. Heute und morgen fallen allein bei der Bahn 6 von 10 TGV- und Intercity-Verbindungen aus. Die Bahn rät ihren Fahrgästen, Reisen erst im neuen Jahr anzutreten, wenn der Streik vorüber ist. Vielleicht, muss man da wohl hinzufügen. Und auch Fluggäste in Deutschland müssen mit Ausfällen rechnen, denn im Tarifstreit mit der Lufthansa droht die Flugbegleitergewerkschaft UFO nach den Weihnachtstagen mit Warnstreiks. Mischa Erhardt berichtet.
Die gute Nachricht für Flugreisende zuerst. Heute, morgen und auch an den Weihnachtsfeiertagen will die Gewerkschaft die Lufthansa nicht bestreiken. Danach aber ist alles möglich. Dann müssen sich Gäste der Lufthansa und ihrer Töchter wie German oder Eurowings also auf Streiks einstellen. Daniel Flohr, Tarifvorstand der Kabinengewerkschaft UFO.
Zwischen Weihnachten und Neujahr wird es mit aller Wahrscheinlichkeit zu Arbeitskämpfen kommen. Wir haben da überhaupt gar keine Geduld unserer Mitglieder, dass, wenn sich nichts ändert, da nicht auch schnell den Druck weiter hochzuhalten. Insofern ist tatsächlich nach den Weihnachtsfeiertagen damit zu rechnen, dass es losgeht.
Am Wochenende haben Schlichtungsgespräche beide Parteien offenbar nicht zueinander gebracht. Die beiden Schlichter, Frank-Jürgen Weise, der ehemalige Chef der Bundesarbeitsagentur, und der frühere SPD-Chef Matthias Platzeck, haben beide Seiten aber zu weiteren Gesprächen zu Beginn des kommenden Jahres eingeladen. Über den Inhalt der Gespräche am Wochenende wurde Stillschweigen vereinbart. Der Auseinandersetzung zugrunde aber liegt ein tiefer Konflikt.
Das ist einfach ein so festgefahrener, tiefer Konflikt, der sich offensichtlich nicht so schnell auflösen lässt. Insofern wird es da entweder ein schnelles und ein wirklich auch tiefgreifendes Umdenken brauchen, was Frau Volkens ja auch schon versucht hatte, dafür aber dann gefeuert wurde. Jetzt muss man gucken, wie man mit dieser Situation auf der anderen Seite vor allem auch weiter umgeht.
Vor wenigen Wochen hatte die frühere Lufthansa-Personalchefin Bettina Volkens den Weg für eine Schlichtung geebnet, kurze Zeit später aber angekündigt, aus dem Unternehmen zum Jahresende auszuscheiden. Nach Lesart der Kabinengewerkschaft UFO hätten sich damit die Teile innerhalb der Lufthansa-Konzernführung durchgesetzt, die einen harten Kurs gegenüber der Gewerkschaft fahren wollen.
Der Weggang von Frau Dr. Volkens ist tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass sie eine Kehrtwende im Umgang mit der Kabine und der UFO haben wollte. Damit war sie ganz alleine und das war dann auch die letzte Entscheidung, die sie getroffen hat, ja.
Sagt Daniel Flohr. UFO auf der anderen Seite hat in diesem Jahr intern eine stürmische Zeit hinter sich. Es gab Vorwürfe der Selbstbedienung von ehemaligen Gewerkschaftsfunktionären und interne Meinungsverschiedenheiten, die zum Rücktritt vieler Vorstände geführt hatten. Die Lufthansa hatte daraufhin Gespräche mit UFO abgelehnt, stattdessen aber Verhandlungen unter anderem mit Verdi auch für Mitarbeiter der Kabine begonnen. Bisher war das großteils und ziemlich unbestritten das Geschäft von UFO, während Verdi das Bodenpersonal vertritt und die Spartengewerkschaft Cockpit die Piloten. Streiks hält UFO übrigens in den kommenden Tagen für möglich, obwohl beide Seiten in einem Schlichtungsprozess sind. Denn es gäbe neben den Themen innerhalb der Schlichtung noch viele andere, aufgrund derer Arbeitskämpfe möglich seien. Die Lufthansa erwartet weiter, dass es in den Gesprächen zu guten Ergebnissen kommen werde, was die Schlichtungsthemen angeht, und verweist auf den für das neue Jahr angesetzten Schlichtungstermin Anfang Januar.
Soweit Mischa Erhardt. Über 40.000 Menschen leben in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln der Ägäis. Noch im April waren es nur 14.000. Die Zahl steigt also weiter und die Bedingungen der Geflüchteten beschreiben Helfer und Beobachter als erbärmlich. Das UN-Flüchtlingshilfswerk geht davon aus, dass auf den Inseln derzeit mehr als 4.400 unbegleitete Kinder leben. Und genau die, so schlägt es Grünen-Chef Robert Habeck vor, solle die Bundesregierung nach Deutschland holen. Innenminister Horst Seehofer bewertet den Vorschlag allerdings als wenig hilfreich. Gudula Geuter.
Noch in der vergangenen Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel abwartend reagiert auf Vorstöße, Kinder aus den überfüllten EU-Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln aufzunehmen. Jetzt lässt sie ihre Sprecherin eindeutig Stellung beziehen dagegen.
Wir suchen eben für die Zukunft nach einer europäischen Lösung und Deutschland kann das nicht im Alleingang.
Mehrere Bundesländer haben signalisiert, dass sie zur Aufnahme bereit sind. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR leben in Lagern auf Lesbos, Samos und Kos mehr als 4.400 unbegleitete Minderjährige. Im Oktober hatte die Fraktion Die Linke im Bundestag ihre Aufnahme gefordert. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius war auf die Inseln gereist. Zusammen mit Kollegen hatte sich der SPD-Politiker auf der Innenministerkonferenz Anfang Dezember erfolglos für den Plan eingesetzt. Im ZDF bekräftigte er nun:
Die Möglichkeit besteht, die Kapazitäten sind da, also finde ich, sollten wir es auch tun. Da kann man dann auch mal Herz zeigen, auch kurz vor Weihnachten, ein paar Kinder aus diesem Elend rauszuholen.
Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, schloss sich an. Schon zuvor hatten sich neben Niedersachsen auch Berlin und Thüringen bereit erklärt. Neu entflammt hatte die Diskussion ein Interview, das Grünen-Chef Robert Habeck der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gegeben hatte. In Fernsehinterviews erläuterte er:
Wir haben Berichte von den Kindern, dass sie suizidgefährdet sind, dass sie traumatisiert sind. Neulich ist ein Säugling dehydriert, also gestorben daran.
FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sprach von einer PR-Aktion kurz vor Weihnachten. Und auch Helmut Teichmann, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sprach am Morgen in der ARD von Symbolpolitik.
Wir haben im Augenblick einen Zuzug von im Schnitt 300 Migranten pro Tag. Darunter dürften ungefähr 100 Minderjährige und alleinreisende Flüchtlinge sein. Und da müssten Sie sich fragen, wer soll denn diese Kinder dann aufnehmen?
Auch Alexander Mitsch, Chef der konservativen Werteunion in der CDU, nennt die Aufnahme von 4.000 Kindern im Deutschlandfunk einen Tropfen auf den heißen Stein.
Wir müssen die Kapazitäten in den Flüchtlingslagern vergrößern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen dort vernünftig leben können. Aber solche undurchdachten Ad-hoc-Aktionen, das ist doch keine dauerhafte Lösung.
Den Kindern kann und muss am schnellsten und wirksamsten vor Ort geholfen werden, so auch Bundesentwicklungsminister Gerd Müller in der Passauer Neuen Presse. Gleichzeitig fordert er Europa auf, sofort entschlossen zu helfen. Er spricht mit Blick auf die Lager in Griechenland von unhaltbaren, inhumanen Zuständen mitten in Europa. In afrikanischen Flüchtlingscamps helfe man zusammen mit UNHCR und UNICEF schneller und effektiver. Für die erhoffte europäische Lösung setzt die Bundesregierung auf die neue EU-Kommission.
Ich kann noch mal konkret daran erinnern, dass Ursula von der Leyen im November in Aussicht gestellt hat, dass sie jetzt in enger Absprache mit den Mitgliedstaaten in den nächsten Monaten einen neuen Vorschlag für einen Migrationspakt vorlegen wird.
So Sprecherin Demmer. Und bis dahin, Deutschland helfe, betont der Sprecher des Innenministeriums, Steve Alter.
Griechenland wird logistisch unterstützt, Griechenland wird personell unterstützt. Die Zustände in den Einrichtungen auf den Inseln sind so nicht tragbar und auch nicht akzeptabel. Die müssen verändert werden.
Alter betonte, es gebe auch keine Gespräche über Ad-hoc-Lösungen zwischen einzelnen aufnahmewilligen Staaten, wie Horst Seehofer sie für die Seenotrettung angestrebt hatte.
Gudula Geuter aus Berlin. Auf dem Grund der Ostsee schlängelt sich bereits ein Leitungspaar von Russland nach Deutschland. In den dicken Röhren strömt seit 8 Jahren russisches Erdgas nach Mitteleuropa. Die Auslastung der Pipelines stößt aber an ihre Grenzen, weshalb ein neuer Strang geplant und verlegt wurde. Es fehlt nur noch ein relativ kleines Stück. Doch die USA stoppen den Bau mit Sanktionen und in der Bundesregierung herrscht weiter Unverständnis darüber. Volker Fintammer.
Es war absehbar, dass die geplanten US-Sanktionen nicht ohne Wirkung bleiben würden und mit dem schweizerisch-niederländischen Unternehmen Allseas, das für die Verlegung der Rohre zuständig ist, stieg sogleich ein wichtiger Partner aus, ohne den die bisherigen Zeitpläne nicht mehr zu halten sein werden. Eigentlich sollte die Pipeline, bei der nach Angaben des Konsortiums nur noch 160 von insgesamt über 2400 Kilometer verlegt werden müssen, Mitte des kommenden Jahres in Betrieb gehen. Aber noch geht das Konsortium davon aus, dass im kommenden Jahr Gas durch die Pipeline fließen wird. Dafür aber gewinnt die politische Debatte an Fahrt, wie die Bundesregierung auf die Sanktionsankündigung der Vereinigten Staaten reagieren soll. Die beschlossen haben, beteiligte Firmen von den Geschäften mit den USA auszuschließen und vorhandene Vermögen der Unternehmen sowie der Eigentümer in den USA einzufrieren. Vor diesem Hintergrund konnte das Unternehmen Allseas die Arbeit nur einstellen. Jetzt soll möglicherweise ein russisches Verlegeschiff, das derzeit im Ostseehafen Mukran liegt, die Arbeit fortsetzen. Allerdings erfüllt dieses Schiff für den zu verlegenden Streckenbereich vor der dänischen Küste nicht die dort erforderlichen technischen Voraussetzungen. Ein weiteres russisches Schiff mit der entsprechenden Ausrüstung könnte erst verzögert anreisen. Für den CDU-Politiker Peter Bayer, den Berater der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, kommen die Sanktionen nicht überraschend. Sie würden den Bau zwar verzögern, aber nicht zum Erliegen bringen, sagte Bayer am Morgen im Deutschlandfunk. Trotzdem sei eine Eskalationsspirale mit Gegenmaßnahmen nicht sinnvoll, weil man auch zu spät auf die Kritik der europäischen Partner reagiert habe.
Wir haben noch jetzt gerade unter Vermittlung Deutschlands, insbesondere von Angela Merkel, eine Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine hinbekommen, dass der Gastransit über einige weitere Jahre gesichert ist und dass die Sanktionen dann trotzdem kommen, ist etwas, was total unverständlich ist.
Zumal die Bundesregierung auch etwas dafür getan habe, dass die Vereinigten Staaten ihr Flüssiggas in Europa anlanden können, das aber deutlich teurer sei als das Pipeline-Gas aus Russland. Die Ökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte vor diesem Hintergrund dem Handelsblatt, Europa sollte erwägen, Klimazölle gegen die USA zu verhängen, damit kein umweltschädliches Fracking-Gas aus Amerika nach Deutschland und Europa exportiert werden könne. Ähnlich argumentiert auch der Grüne Jürgen Trittin, der sich im NDR über den vorauseilenden Gehorsam der Bundesregierung beklagt, die mit der anteiligen Finanzierung von Flüssiggasterminals die US-Regierung beschwichtigen wollte.
Ich finde, wenn die USA jetzt trotzdem Sanktionen verhängen, dann muss Schluss sein, ihnen auch noch Geldgeschenke zu machen. Diese Subventionen müssen sofort gestoppt werden.
Diese Forderung schließt sich auch Fabio De Masi von der Linkspartei an. Davon aber will die Bundesregierung im Moment nichts wissen und mahnt vor übereilten Reaktionen.
Also wir werden uns die Regelungen uns genau ansehen und die Auswirkungen auf das Projekt bewerten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.
So die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Derweil kündigte Russlands Außenminister Sergej Lavrov in Moskau an, Russland werde auf diese absolut inakzeptablen und ungehobelten Aktionen reagieren. Wie das aber konkret aussehen könnte, ließ auch Lavrov offen.
Soweit Volker Fintermer. Viele Kommunen, vor allem im Westen, müssen so viele Zinsen für ihre Schulden zahlen, dass Investitionen darunter leiden oder sogar ganz eingestellt werden müssen. Finanzminister Olaf Scholz will den klammen Städten und Gemeinden helfen, von ihrer Altschuldenlast herunterzukommen mit einem Erlass von Verbindlichkeiten. Die betroffenen Bürgermeister freuen sich, doch andere sehen das skeptisch. Aus Berlin Panayotis Gavrilis.
Geht es nach Bundesfinanzminister Olaf Scholz, so soll der Bund einen erheblichen Teil der kommunalen Altschulden begleichen. Immerhin belaufen sich die Altschulden auf insgesamt knapp 42 Milliarden Euro. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, lobt Scholz' Vorstoß, der allerdings nicht neu ist. Landsberg hofft, dass die aus seiner Sicht zunehmende Spreizung zwischen reichen und armen Kommunen eingedämmt wird, wie er unserem Hauptstadtstudio sagte.
Die Schere mal zu beschreiben, also Pirmasens hat pro Einwohner 8.239 Euro Schulden. Zum Vergleich, in Bayern sind es im Schnitt nur 13 Euro. Und es ist doch ganz klar, dass wir bei einer solchen Spreizung von gleichwertigen Lebensverhältnissen meilenweit entfernt sind.
Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hans-Günther Hennecke, zeigt sich über den Vorstoß des Bundesfinanzministers im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio hingegen weniger erfreut.
Wir reden über das Thema, weil es Herr Scholz prominent platziert hat. Diese Altschulden sind aufgewachsen seit den 90er Jahren, befinden sich in den vergangenen Jahren deutlich im Abbau. Etliche Länder haben Maßnahmen ergriffen, ihre Kommunen zu entschulden, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hessen in ganz prominenter Weise. Das heißt also, wenn jetzt ein Thema sozusagen auf den Tisch gezerrt wird, dient es der Profilierung des Bundesfinanzministers und nicht der Lösung eines sachlichen Problems.
Der Bund solle nicht Retter in der Not sein, sondern müsse statt Schulden zu begleichen, Geld in die Hand nehmen, um zum Beispiel beim Breitbandausbau, bei der Versorgung, im ländlichen Raum oder beim gesamtdeutschen Fördersystem etwas zu leisten. Dafür sei Geld bisher nicht bereitgestellt worden, fügt Hennecke hinzu. Für den Hauptgeschäftsführer des Landkreistages ist zudem nicht klar, wie Olaf Scholz bei seiner Idee die grundgesetzliche Schuldenbremse einhalten will.
Denn die sieht vor, dass der Bund, der ja hier Schulden übernehmen will, eben auch an das Neuverschuldungsverbot gebunden ist und maximal Schulden aufnehmen darf, von 0,35% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist eine Größenordnung von 10 Milliarden, die der Bund an Schulden aufnehmen dürfte. Da kann er nicht mal einfach eben sagen, ich nehme 42 auf oder auch die Hälfte davon. Also insofern halte ich den Vorschlag im Grunde für eine Sternschnuppe.
Einzig die Länder seien verantwortlich für das Problem und diese müssten es auch beheben, so Hennecke. Gemeint sind hier vor allem die besonders betroffenen Länder wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ja, Schulden abzubauen ist Aufgabe der Länder, aber die werden das aus eigener Hand nicht schaffen, hält Gerd Landsberg vom Gemeindebund dagegen. Würde der Bund gegen die Schuldenbremse verstoßen? Nein, sagt Landsberg.
Also zunächst mal wird der Bund nicht alle 40 Milliarden übernehmen, allenfalls die Hälfte. Dann reden wir über 20 Milliarden. Wenn das langfristig gestreckt ist, das haben wir ja früher beim Fonds Deutsche Einheit auch gemacht, sagen wir mal auf 30, 40 Jahre, dann ist die Zinsbelastung natürlich da, aber sie ist so gering. Der Bund bekommt ja noch Geld dafür, dass er Schulden macht und deswegen ist das Zeitfenster im Moment günstig. Das würde den Bundeshaushalt oder die schwarze Null mitnichten in Frage stellen.
Dennoch dürfte es rechtlich nicht ganz einfach werden, denn laut Grundgesetz darf es grundsätzlich keine unmittelbare Finanzbeziehungen zwischen Bund und Kommunen geben. Bayern zeigte sich bereits ablehnend gegenüber Scholz' Pläne. Wir werden sehr genau darauf achten, dass wir am Ende nicht die Zeche für die Versäumnisse anderer Länder zahlen müssen, sagte der bayerische Finanzminister Albert Füracker der deutschen Presseagentur.
Aus Berlin Panayotis Gavrilis. Mitten im Handelsstreit mit den USA öffnet China die Türen zu seinen Märkten ein Stück weiter. Zum Jahresanfang senkt Peking die Zölle für Importe im Wert von einigen 100 Milliarden Euro. Markus Pfalzgraf.
Es geht um mehrere hundert Arten von Produkten, von gefrorenem Schweinefleisch, Avocados oder Orangensaft über Medikamente gegen Asthma oder Diabetes bis hin zu Hochtechnologie. Für solche Einfuhren sollen teils schon ab Jahresanfang die Zölle gesenkt werden. Mit dem Handelskonflikt stehen diese Zollsenkungen in keinem direkten Zusammenhang. Eher geht es um Produkte, die in China schwer zu bekommen sind. Schweinefleisch zum Beispiel ist so teuer wie selten zuvor, seit im vergangenen Jahr die Schweinepest ausbrach und der Schweinebestand in China halbiert wurde. Entsprechend viel Fleisch wird nach China importiert. Und jetzt sorgt die Regierung auch noch dafür, dass tonnenweise gefrorene Schweinefleischreserven auf den Markt gebracht werden. In der Hochtechnologie könnten niedrigere Zölle, etwa für Teile von Halbleitern, dazu führen, dass chinesische Produkte in diesem Bereich konkurrenzfähiger werden. Bei Konsumgütern hat China in den vergangenen Jahren schon öfter die Zölle gesenkt. Experten zufolge geht es auch darum, das Wachstum auch auf dem eigenen Markt hochwertiger zu machen. Die Wirtschaft Chinas steht unter Druck und im neuen Jahr werden insgesamt um die 6% Wachstum erwartet. Das ist noch einmal weniger als zuvor und weit unter dem Rekordwachstum noch vor wenigen Jahren, aber immer noch mehr als in den meisten anderen führenden Wirtschaftsmächten.
Soweit Markus Pfalzgraf. Die konservative Präsidentin Kroatiens zog mit ihrem Amtsbonus, ihr linker Herausforderer, mit dem Versprechen von Normalität ins Rennen um die künftige Präsidentschaft in Zagreb. Überraschend hat sich nach der ersten Wahlrunde gestern der Sozialdemokrat Zoran Milanovic die Nase vorn. Am 5. Januar gehen er und Amtsinhaberin Graba Kitarovic in die Stichwahl. Aus Kroatien meldet sich Clemens Fehrenkotte.
Der Sieger der ersten Runde der Präsidentschaftswahl richtete den Blick unverzüglich auf die Stichwahl. Wir ziehen in die zweite Runde ein, rief Zoran Milanovic am Sonntagabend seinen begeisterten Anhängern in Zagreb zu.
Idemo drugi krug. Ali ne idemo u rat. Ratovi su gotovi.
Aber wir ziehen nicht in den Krieg. Kriege sind hinter uns. Davon rede ich von Anfang an. Wir gehen in einen zivilisierten, politischen, bürgerlichen Kampf, wo der Bessere gewinnen soll. Und ich bin überzeugt, dass ich dieser Bessere bin. Mit knapp 30% konnte der frühere sozialdemokratische Regierungschef die amtierende Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic auf Platz 2 verweisen. Sie kam auf knapp 27% der Stimmen. Milanovic richtete sich in seiner Ansprache direkt an diejenigen Wählergruppen, die er für seinen Sieg in der Stichwahl am 5. Januar über die konservative Amtsinhaberin benötigt. In den bevorstehenden 2 Wochen werde ich mich bemühen, diejenigen, welche das kroatische Interesse zuerst sehen, zu überzeugen, eine gute und solidarische Gemeinschaft der Bürger zu sein, eine Gemeinschaft aller Menschen, die in Kroatien leben, auch derjenigen, die vielleicht anders sind, aber die gleichberechtigt sein müssen. Ich will ein Land der Gleichen. In den Reihen der rechtskonservativen Regierungspartei HDZ sorgte der zweite Platz ihrer Kandidatin Graber-Kitarović für Enttäuschung. Die Amtsinhaberin, die einen von Fehlern und Pannen gekennzeichneten Wahlkampf geführt hatte, richtete den Blick nach vorne. Wir wählen in 2 Wochen den Präsidenten bzw. die Präsidentin, die nach wie vor eine ist, die aus dem Volk kommt, die für das Volk arbeitet und für das Volk kämpft. Eindringlich umwarb sie die Wähler, die sich für den rechtsnationalen Sänger Miroslav Škoro ausgesprochen haben. Man müsse jetzt zusammenhalten und den Sieg anstreben. Ich will mich auch ganz besonders bei unseren kroatischen Verteidigern bedanken, die ihre bedingungslose Liebe für Kroatien in ihren schwersten Stunden gezeigt haben, als sie für ihre Selbstständigkeit und Zukunft gekämpft haben, damit unsere Kinder besser leben können. In Vukovar hatte Graber-Kitarović ihren Wahlkampf beendet, um in der vom Krieg zerstörten Stadt unter nationalistisch gesinnten Wählern für Zustimmung zu werben. Miroslav Škoro erzielte als Neueinsteiger mit über 24% der Stimmen aus dem Stand einen beeindruckenden Erfolg. Er sprach von einem historischen Ergebnis. Niemand habe dies zuvor erwartet. Nun hätten sich ein Viertel der Wähler, die ihre Stimme abgegeben hätten, für seine Richtung ausgesprochen. Škoro kündigte an, auch bei den Parlamentswahlen im kommenden Herbst anzutreten. Damit würde der streng rechtsnationale Škoro der regierenden HDZ sehr ernsthaft Konkurrenz machen, da er im gleichen Wählerreservoir auf Stimmenfang gehen würde.
Clemens Fehrenkotte über die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Kroatien. Dieses Mal saß Putin nicht selbst am Steuer, aber es war klar, dass auch die Eröffnung der Eisenbahnbrücke auf die von Russland annektierte Krim Sache des Präsidenten ist. In einem Zug überquerte er die 19 Kilometer breite Meerenge von Kertsch. Kiew und dem Westen ist die neue Verbindung aber ein Dorn im Auge. Marta Wilczynski berichtet.
Mit streckenweise mehr als 100 Stundenkilometern rauschte der Kurzzug über die frisch fertiggestellte Eisenbahnbrücke. Von der Stadt Kertsch auf der annektierten Halbinsel Krim über die Meerenge auf die russische Halbinsel Taman. Auf den neuen Schienen fahre es sich viel weicher als auf der Autobrücke, erklärte Putin. Anders als im Mai 2018, als der russische Präsident selbst am Steuer eines orangefarbenen Lkw die Krimbrücke für den Straßenverkehr freigab, stand er diesmal nur neben dem Lokführer. Trotzdem war es der russische Präsident, der den Knopf drückte und den Zug damit in Gang setzte. Dass die Eröffnung eines solchen Prestigeobjekts Sache des Präsidenten ist, stand außer Frage.
Wir sind Zeugen eines historischen Ereignisses.
Ertönte es schon Minuten vor der Ankunft Putins aus den Lautsprechern.
Es ist ein großer Tag. Die Halbinsel Krim wurde mit einer stabilen Transportader mit dem restlichen Teil Russlands verbunden.
Schon kurz nach der Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 wurde das Projekt beschlossen. Etwa 3 Milliarden Euro stellte die russische Regierung für den Bau bereit, internationalen Protesten und Sanktionen zum Trotz. Mit der Fertigstellung der 19 Kilometer langen Krimbrücke schafft Russland einmal mehr Tatsachen. Zuvor war die Halbinsel auf dem Landweg nur über die Ukraine erreichbar. Nun aber soll die neue Verbindung zu einer wichtigen russischen Verkehrsader werden, erklärte Putin. Aber nicht nur.
Das Wichtigste ist, dass ihr durch eure Arbeit, euer Talent, eure Zielstrebigkeit und Hartnäckigkeit gezeigt habt, dass Russland in der Lage ist, ein Infrastrukturprojekt von Weltbedeutung zu erschaffen. Es ist nicht nur die größte Brücke Russlands, es ist die längste in ganz Europa.
Etwa zeitgleich zur feierlichen Eröffnung ist in St. Petersburg der erste Passagierzug in Richtung Krim losgefahren. Er soll am 25. Dezember nachts um 2 Uhr in Kertsch eintreffen.
Der Bericht von Marta Wilczynski. Das Amtsgericht München hat eine Anklage gegen den Fußballprofi Jérôme Boateng vom FC Bayern München wegen Körperverletzung in Teilen zugelassen. Wolfgang Luck.
Schon im Februar hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Boateng wurde damals gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er habe seine ehemalige Lebensgefährtin verletzt, mit der er 2 Kinder hat. Das Münchner Amtsgericht hat die Anklage jetzt abgeschwächt. Angeklagt werden soll der Bayern-Spieler nur wegen einfacher, vorsätzlicher Körperverletzung. Ein Gerichtssprecher sagte, die verletzte Frau habe widersprüchliche Angaben zu den Gegenständen gemacht, mit denen sie attackiert worden sei. Und auch die Auswertung von Video auf Aufnahmen der erlittenen Verletzungen hätten den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung nicht belegt. Die Staatsanwaltschaft München akzeptiert diese Abschwächung der Anklage offenbar nicht. Sie soll Beschwerde eingelegt haben und will damit offenbar erreichen, dass Boateng wegen gefährlicher Körperverletzung der Prozess gemacht wird. Boatengs Anwälte haben sich zu der neuen Entwicklung bislang nicht geäußert. Sie hatten zuvor aber davon gesprochen, es gehe um einen privaten Sachverhalt, der auf unbewiesenen Behauptungen Dritter beruhe.
Mit dem Bericht von Wolfgang Luck enden unsere Informationen am Abend. Mein Name ist Mario Dobowiszek und ich wünsche Ihnen angenehme Weihnachtstage.